Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Mein Name ist Christian Zöllner. Das ist eine Miniserie in diesem großen Podcast zur Designausbildung mit dem Thema Transformationsdesign in ländlichen Räumen. Ja, so den Untertitel Learning From. Und in dieser Folge spreche ich mit Julia Gabler. Julia Gabler habe ich eigentlich schon vorher getroffen. Und zwar im Kühlhaus in Görlitz. Da ist sie Vorstandsmitglied und Görlitz ist so ein Thema bei uns. Das ist die östlichste Stadt Deutschlands. Da gibt es eine Hochschule und an dieser Hochschule vertritt sie seit 2020 die Professur Management des sozialen Wandels in Teilzeit. Julia Gabler forscht zu Landsoziologie. Sie hat promoviert zu schrumpfenden Städten in Ost und West. Und in dem Gespräch, was ihr gleich hört, da sprechen wir neben der Frage, was sozialer Wandel ist, über die Rolle von Prototypen, wir sprechen über Gestaltung, wir sprechen aber auch über Frauen und welche Rolle die in den Transformationsprozessen im ländlichen Raum führen. Und damit würde ich eigentlich schon sagen, let's go. Julia, schön, dass wir hier zusammensitzen. Was ist sozialer Wandel?
Sozialer Wandel ist ein Themenfeld der sozialwissenschaftlichen, also komplexen soziologischen, politikwissenschaftlichen Forschung und Lehre, akademischen Lehre, die sich vornehmen, eigentlich gesellschaftliche Wandelsprozesse und deren verschiedenen Typen, also Revolutionen, Reformen, auch Longue-Durée-Entwicklungsprozesse, Pandemien, also mit solchen Einbrüchen in gesellschaftliche Prozesse und gesellschaftliche Verlaufsform systematisch, theoretisch zu arbeiten. Das ist der soziale Wandel.
Und gibt es aber sowas wie ein Gegenteil? Also weil das klingt ja erstmal so nach so, naja, so ist das doch eigentlich immer?
Genau, das ist total interessant, weil ich den Studierenden nämlich sage, sozusagen Stabilität zu erzeugen, ne, und Erwartbarkeit, also das, was man sozusagen immer so ein bisschen zwischen Routinen, gesellschaftliche Routinen zu erzeugen, eben auch eine kollektive Leistung ist und eine Anstrengung, die erstmal erbracht werden muss und hergestellt, und dass wir dazu unterschiedliche Strategien in der Gesellschaft haben, um genau diese Art der Verlässlichkeit von Kontinuitäten auch auf bestimmte Paradigmen gründen, ne, wie Wachstumsannahmen beschreibbar sind und gleichzeitig eben aber der Wandel immer etwas ist, womit Gesellschaft rechnet oder gesellschaftliche Systeme rechnen.
Da habe ich aber manchmal das Gefühl, also du lebst in Görlitz, du lehrst in Görlitz. Görlitz ist Teil der Strukturwandelregion Lausitz. Und diese Region ist ja, also eine Strukturwandelregion, die hat ja quasi das Label des Wandels sozusagen bei sich schon drin. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass solche Kontinuitäten und gesellschaftliche Routinen, Beständigkeiten eine kollektive Anstrengung sind. Könnte man aber jetzt dann nicht sagen, dass dieser soziale, also oder andersrum, was der soziale Wandel beschreibt ja eigentlich die Situation, die Herausforderung ist doch aber wieder das Herstellen von Routinen? Fragezeichen?
Ja, genau. Also die Herausforderung ist das Herstellen von Routinen. Deswegen haben wir zwar in der Lausitz Strukturwandel im Titel, aber ja auch damit gar nicht zu kämpfen, das klingt so klingt sozusagen so gemein, sondern die Herausforderung, dass gerade der ländliche Raum ja wiederum auch sehr von Kontinuitäten sozusagen, zumindest in der Selbstbeschreibung geprägt ist. Wenn man empirisch hinguckt, ist der viel stärker auch durch Wandelprozesse in den Lebenswelten, in den Arbeitswelten der Leute, in den Mobilitätsformen stark geprägt. Aber die Wahrnehmung, dass insbesondere durch den Strukturwandel, also respektive Kohleausstieg, der politisch sozusagen verabredete Wandel, ja, an dieser Stelle.
Also wahrscheinlich auch in der selbstwirksamen oder in der Selbstwahrnehmung verordnete Wandel.
Ne? Ja,
also das
genau,
könnte man ja noch dazu ergänzen.
Genau, ne? etwas ist, wo die, also viele Protagonisten, Menschen in der Lausitz sozusagen auch sagen, oh, auf nochmal so einen Wandel haben wir im Prinzip keinen Bock, beziehungsweise, und da geht ja die Diskussion hin, das Einverständnis zu einem Kohleausstieg ist ein gesamtgesellschaftlicher, ja auch Verabredungsprozess ist, der auch Zustimmung, auch in der Lausitz hohe Zustimmung erfährt, aber dieses ständige Verändern zum Beispiel des Datums des Ausstiegs, das produziert eben Unsicherheit, ne? Und diese Art der Verlässlichkeit und Kontinuitätsanstrebungsbemühungen sozusagen auch in der Gesellschaft werden damit konterkariert und kriegen dementsprechend auch sozusagen politische, sozusagen fehlende, mangelnde politische Zustimmung. Und das schafft eben Unruhe. Das heißt, es ist ein ständiges Aushandeln zwischen verordneten, aber auch sozusagen einfallenden Wandelszenarien, aber insbesondere den verordneten oder verabredeten und der Herstellung sozusagen von so einer Form von Planungssicherheit, Erwartungssicherheit, neuen Kontinuitäten, Alternativen, die erzeugt werden möchten, was in der Flächenregion der Lausitz natürlich auch vor dem Hintergrund des langen der langen Diagnose der Wirtschaftsschwäche, ne, sozusagen so ein aufgeschobenes Erwartungsmoment ist, an dem jetzt was erzeugt werden soll. Deswegen war es immer Kraftwerke erschließen, wenn neue Arbeitsplätze geschafft werden. Ne? Also das Trauma der Massenarbeitslosigkeit der 90er Jahre, wohl, dass wir wissen, dass das heute so nicht mehr sozusagen eintreten wird, ist dennoch in dem kulturellen Gedächtnis sozusagen so weit vorne, dass das immer mitbedient werden muss. Das heißt, wir haben auch in unseren sozusagen realpolitischen Lagen immer mit sozusagen historisch eingelagerten Erfahrungsräumen und Erwartungsfeldern zu tun. Mit dem, was wir sozusagen tatsächlich im Planungsbereich von Wirtschaftsansiedlungen tatsächlich leisten können. Ja? Und wir sehen es ja jetzt mit Großforschungsinstituten, dass sozusagen auch Wissenschaft als Ansiedlungsfaktor nochmal ein neues Moment erzeugt in der Region.
Jetzt lehrst du oder hast gelehrt oder ich glaube, du lehrst noch als Vertretungsprofessorin im Studiengang Management des sozialen Wandels. Ne? Jetzt bin ich mal frech und sage, naja, dann ist das ja aber alles vor allen Dingen ein Erwartungsmanagement. Wenn du sagst, dass es diesen, ich will nicht unfair sein, aber so ein Anspruch an Stabilität, ein Anspruch an Kontinuität, das ist ja viel verlangt von seinem Umfeld. Und wenn man jetzt mal so Steffen Mau folgt so ein bisschen, sagt hier ungleich vereint, es gibt im Osten eine starke Erwartungshaltung, dass die Politik das löst, dass die Politik dafür da ist, Serviceanstalt, gleichförmige Stabilität sozusagen. Dann ist doch, was managt man denn da, wenn man eigentlich nur damit dem nur hinterherläuft, es richtig den Leuten recht zu machen.
Also ich würde sagen, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist eben das, was auf so einer oberflächlichen Gesellschaftsbeobachtungsebene stattfindet.
Okay. Ne?
Und wir versuchen schon in dem Master auch zu vermitteln, quasi welche manifesten Ebenen, also sprich das, was sich Ausdruck verschaffen kann als Erwartung, ne? Also sowas wie eben Stabilitätserwartungen, die direkt auch artikuliert werden von verschiedenen Interessensgruppen und dem, was Menschen tun. Also häufig zum Beispiel erleben wir, dass das, was an Erwartung verbalisiert wird, dass das im Tun sich ganz anders nochmal zeigt. Also dass darin andere Ebenen aufgemacht werden, dass man dort auch sieht, dass Menschen tagtäglich mit Wandelsherausforderungen umgehen können, sei es, ob der Zug nicht kommt und sie sich Alternativen schaffen müssen. Ne? Kindergarten fällt aus, weil irgendwie Krankheit da ist und so weiter. Also wir sind im Alltag auch ständig mit diesen Herausforderungen dessen, dass es nicht nach unserem Plan läuft, konfrontiert, haben also alle die Fähigkeiten, sozusagen Lösungen zu produzieren, mal mehr, mal weniger. Und das ist natürlich eine Frage zum Beispiel der sozialen Ungleichheit, mit welchen Ressourcen bin ich in der Lage, sozusagen mir Alternativen zu schaffen. Also wir versuchen, sowohl Gesellschaft als komplexe Sozialstruktur, Sozialstrukturraum mit unterschiedlichen Gruppen, die auch unterschiedliche Ressourcen, aber auch Lebensweisen haben, die Moderne produziert, ne? Individuen mit wahnsinnig reichhaltigen Wünschen und Vorstellungen der Lebensgestaltungen. Gleichsam verdichten sich aber immer wieder Gruppen zu sogenannten Milieus, an denen man sieht, wie dann doch auch so Gruppenverhalten stattfindet. Und dafür erstmal zu sensibilisieren, dass jenseits sozusagen dieser ersten Beobachtung erster Ordnung, also das, was wir so an artikulierten Interessen wahrnehmen, immer auch eine zweite Ordnung existiert, die wir uns als Soziologin sozusagen auf einer Struktur- und Interaktionsebene aufschließen und gucken, was liegt sozusagen hinter der Fassade. Jetzt fällt mir gerade schon wieder der Name, der Klassiker sozusagen, ich sehe es vor mir, also vor der Bühne, hinter Bühne sozusagen zu gestalten. Das Leben ist Erwin Goffman, dankeschön. Über 40 lässt mein Gedächtnis massiv nach.
Aber ich hab extra nichts gesagt, weil ich bestimmt irgendwas falsch gesagt habe. Herr Goffman, schreiben wir in die Shownotes.
Genau, ja. Ne? Und die Gesellschaft sozusagen auch als Bühne zu betrachten, an dem wir eben auch Rollen performen. Mhm. Ja. Und diese Komplexität erstmal zuzulassen, zu verstehen, sich die anzugucken, mitzukriegen, dass jenseits der sozusagen ersten anschaulichen Ebene auch noch unterschiedliche Motive und Strukturentwicklungen sein können, dafür erstmal zu sensibilisieren und damit auch das Verhältnis von Wandel und Stabilität aus anderen Perspektiven betrachten zu können und analysieren zu können.
Und machst du Erfahrungen, also mir geht es ja vor allen Dingen um die ländlichen Räume. Mhm. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass es ja ein Narrativ gibt, du hast es gerade schon gesagt, ja, die Städter, die sind irgendwie so und die auf dem Land sind irgendwie so, dass es da auch in der, ich sage jetzt mal, in der Beforschung oder in der Form des Managements andere Herangehensweisen braucht zwischen Stadt und Land?
Also wenn das stimmt, was wir über die Entwicklung der städtischen Räume wissen, dann sind Städter per se fähiger oder andersherum, sie sind geübter, mit öffentlichen Angeboten umzugehen, also auch der öffentlichen Ansprache. Sprich, wenn ich ein Interview führe mit jemandem aus der Stadt, dann rechnet er systematischer damit, als wenn ich ein Interview mit einer Dorfbewohnerin führe. Mhm. Auch weil eine Dorfbewohnerin sozusagen in ihrer sozusagen dörflichen Entwicklungsstruktur mit erfährt und erlebt, dass sie nicht Teil des öffentlichen Interesses ist.
Und warte kurz, nochmal, super. Also, also ich leite für mich ab, okay, andere Form der Ansprache, weil andere Gewöhnung an angesprochen werden. Mhm. Aber wieso hat die Person im ländlichen Raum das Gefühl, nicht Teil von etwas da zu sein?
Also das ist jetzt sozusagen schon eine Analyse, ne? Das sozusagen nicht sozusagen per se, dass die Dorfbewohnerin vielleicht sagen würde, naja, ich bin ja nicht Teil der öffentlichen Ansprache. Das ist zum Beispiel so eine sogenannte zweite Ebene. Das haben die nicht unbedingt artikulatorisch auf dem Schirm. Aber du merkst es an den sozialen Praktiken der Leute, dass zum Beispiel die Ansprache am Zaun, das ist sozusagen total schön, legitim ist, wenn man sie fragt, wo ist denn der Weg? Wie komme ich denn von A nach B? Der Umgang mit Fremdheit ist so ein ganz klassischer Schlüssel sozusagen zu sehen, inwiefern man damit rechnet oder eben nicht. Ne? Und entweder, dass Leute sich zurückziehen, merken, da kommt jemand, den sie nicht kennen und sozusagen auch in ihrer Interaktion zurück auf den Hof gehen oder eben der Typus eher des Neugierigen. Ne? Aber wer sind Sie denn? Ja. Wir kennen Sie ja gar nicht. Wo gehören Sie denn hin so ungefähr? Und diese Form der sozialen Kontrolle zum Beispiel würde dir in der Stadt nicht passieren. Ne? Zum einen, weil die Stadt sozusagen so viel Pluralität, plurale Individuen mit sich bringt, dass überhaupt nicht unterscheidbar ist, gehört da jetzt hier hin oder nicht. Es sei denn, man hört einen Amateur ich sitze an der Elbe und höre, der kommt nicht von hier, der muss doch aus Aue sein. Und karikiert das sozusagen so schön. Und diese unterschiedlichen sozusagen Bezugsräume und Sozialisationsräume von Stadt und Land produzieren eben unterschiedliche Formen auch dessen, was legitime Ansprachen sind. Und da glaube ich, dass das forscherisch Konsequenzen hat. Im ländlichen Raum erlebe ich das, habe ich das zumindest selber erlebt, dass wiederholte Anwesenheit, also das Wiederkommen, auch Teil ist sozusagen von Vertrauensaufbau. Ne? Also eben eine Form von Verlässlichkeit. Also nicht nur, ich bin da einmal als Tourist oder als neugierige Forscherin und guck mich sozusagen um und versuche direkt Gespräche, sondern wenn ich wiederkomme und wiedererkannt werde, dann erlebe ich sozusagen dann betrete ich einen sozialen Nahraum im ländlichen Raum, den ich vorher nicht betreten habe. Und damit erfahre ich, zum Beispiel, wenn ich eine Schlüsselperson treffe, häufig auch etwas über sogenanntes Insiderwissen, wenn der mich zum oder die Person mich dann zum Beispiel mitnimmt, mal in ihr Haus oder in eine Veranstaltung bei den Nachbarn oder mich zum Verein oder in den Ortssaal mitnimmt. Und damit komme ich ganz anders an sogenanntes quasi intimes Wissen, was vor Ort zirkuliert und kann das anders beforschen, als wenn ich hier zum Beispiel aufschlage bei dir, ne? Du gleich mit mir nach vorne gehst, dort bei unseren gemeinsamen Bekannten klingelst, wir dann weiter rüber gehen. Also du würdest mir die Räume hier sofort öffnen, ja? Und das dauert im ländlichen deutlich länger.
Ja, stimmt. Kommunikation im Nahraum finde ich total toll. Und ich glaube auch, dass diese Kontinuität, Stabilität, Verlässlichkeit, Sicherheit, das sind ja Gefühle. Und das sind keine Fakten. Und die kannst du nicht auf den Zettel schreiben und vorne hinkleben, sondern die müssen sich halt, die kommen von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Und deswegen finde ich das einen wichtigen Punkt. Aber ich will trotzdem noch mal ein Stück näher ran an diesen Stabilitäts-, Verlässlichkeits-, Sicherheitsbegriff. Weil ich manchmal, oder weil ich mich frage, ob das wirklich genau der Unterschied ist. Weil wenn man zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal aber von Richard Sennett komme und der sagt, dass ein wichtiger Teil des städtischen Lebens Ignoranz ist. Du kannst kognitiv Stadt nicht verarbeiten, wenn du alles aufnimmst. So, also du musst die Bettler ignorieren. So, wenn du dich denen annimmst, schaffst du es nicht. Du musst da weggucken. So, das ist eine urbane Kompetenz. Das erlernen Menschen innerhalb von einem Viertel bis einem Jahr, wenn die in eine Großstadt ziehen, diesen Filter sozusagen gleichzeitig, aber eben auch, und das finde ich ja immer wichtig, zu betrachten, aber auch eine erhöhte Sensibilität für Differenz. Also zum Beispiel einer ästhetischen Differenz, zu sagen, okay, was ist der Look? Na, also du läufst in Berlin zwischen März und Mitte April rum und kannst ziemlich genau erkennen, okay, das ist der Look der Saison. Weil nämlich aktiv daran gearbeitet wird und wenn man so ein bisschen dafür sensibilisiert wird, siehst du ganz genau die filigransten Unterschiede zwischen Schnürsenkeln bis Länge der Hosen wird das ausdifferenziert. Und gleichzeitig musst du aber andere Sachen echt weggucken, weil du es sonst nicht schaffst. Und ich glaube, das ist aber im ländlichen Raum anders, weil es da genau entweder nicht diese Reizdichte gibt oder eben auch eine Charakterfrage dahinter steht. Und da bin ich aber so ein bisschen, da will ich eher noch mal so ein bisschen in Richtung, nein, ist es wirklich eine Art von Schlackmensch?
Georg Simmel hat damit ja schon angefangen, ne? Mit diesem Habitus sozusagen, diesem Großstadthabitus, auf den du auch gerade rekurrierst. Und es gibt auch die These von Peter Dirksmayer, der eben Urbanität als Habitus, als gesellschaftliche Form, der auch in den ländlichen Räumen sozusagen existiert. Ne? Also der nicht mehr sozusagen Wohnraum gebunden ist, also dass du auch in der Stadt leben musst, sondern der eher ein Phänomen der Moderne ist. Und auch für Bewohner aus ländlichen Regionen, weil die natürlich genauso komplexe Verhältnisse verarbeiten müssen,
Ja,
ne?
eben.
Und dementsprechend sind das nicht sozusagen separierte Kulturräume, ja, das ist also dieses typische Hinterwald-Argument, dass es, ne, dort Lebensräume gibt, die ganz sich sozusagen so voneinander abgekoppelt sind, dass sie nicht mehr miteinander vermittelt sind, also oder vermittelbar sind. Und dem würde ich auch total zustimmen. Und trotzdem glaube ich, dass es unterschiedliche Ausdeutung, na, ich will das gar nicht als zonig, ich will das gar nicht sozusagen nur in so einem räumlichen Schematismus darstellen, sondern ich glaube schon, dass die Wohnverhältnisse und Lebensverhältnisse, ob du in verdichteten urbanen Räumen oder in entvölkerten Dörfern lebst, andere kulturelle Muster produzieren müssen, ja, weil du andere Bewältigungsthemen hast. Und ich glaube, diese und das ist ja auch, wenn ich jetzt gerade auf die Dörfer in der Lausitz gucke, dann, und ich fand das mal ganz interessant, weil ich mir das vor diesen Abwanderungs- und Verbleibsthematiken angeguckt habe und auch festgestellt habe, dass dieses Paradigma der Mobilität ebenso genauso zur Moderne gehört. Das heißt, wenn du in Herkunftswohnräumen verbleiben möchtest, insbesondere in denen, die sonst, wo Leute weggehen, dann hast du sozusagen, immer kommst du in Erklärungsnot. Ja, weil es zu so einem Standard geworden ist, die ländlichen Räume zu verlassen, weil die eben wenig anbieten, keine Infrastruktur mehr haben, wird alles rückgebaut. Mhm. Palliativmedizinische Betreuung, ja, alle diese Diskurse hatten wir ja schon. Also auch sozusagen gezielt Landstriche entvölkern zu lassen, um die nicht mehr versorgen zu müssen.
Genau.
War eine wilde, aber ich finde, ist eine, die relevant ist, weil nämlich die Frage ist, wenn wir sagen, wir wollen dieselben Lebensverhältnisse in Stadt und Land garantieren, und das ist ja politisch ein hohes Gut, was wir adressieren, dann ist das ja theoretisch nicht mehr machbar, wenn du die Auslastungsquoten, also es gibt ja sowohl ökonomische wie ökologische und auch infrastrukturelle Bedarfe und auch dann Notwendigkeiten, wenn du das aufrechterhalten willst. Und wir sind ein sehr, an so einer Stelle sehr zentralistisch denkendes System und dezentrale Lösungen, zum Beispiel das freie Schulen, in der Diskussion hat man das schon gesehen, wenn in ländlichen Räumen die Schulen geschlossen haben, weil einfach die notwendige Anzahl der Schülerinnen und Schüler nicht mehr zusammengekommen ist und dann aber in einem Dorf doch irgendwie 20 Familien wohnten, haben die halt versucht, ihre eigene Schule zu gründen. Das ist gar nicht so ohne weiteres möglich, also nicht nur in Ländern ganz unterschiedlich. Aber das Bildungsministerium hat eben eigentlich die Hoheit darüber, wo Bildungsstandorte entstehen dürfen. Das heißt, je nachdem, wie du das sozusagen auch verhandeln kannst, entsteht das oder entsteht das eben nicht. Und diese Form sozusagen der ungleichen Entwicklung ländlicher Räume produziert eben auch stärker urbane ländliche Räume sozusagen und welche, die tatsächlich immer stärker sozusagen auch von infrastrukturellen Dienstleistungen und Angeboten der Gesellschaft sozusagen abgekoppelt werden. Und die haben natürlich eine ganz andere sozusagen Problembewältigungsperspektiven im Alltag, als das die eben vorher genannten, die eben proaktiv dort auch Maßnahmen ergreifen, sich das Umfeld gestalten. Und das führt dazu, dass ich glaube, auch im ländlichen Raum die Heterogenität zunimmt. Ja, also die Lebensweisen und Lebensformen in ländlichen Regionen eigentlich ähnlich, wie es auch im städtischen Umfeld ist, sehr plural sind, aber durch ganz unterschiedliche Bedingungen ist das sozusagen entstanden. Und die muss man sich angucken, weil die nämlich nicht analog sozusagen, es gibt ja auch die These der Eigenlogik der Städte, ne? Wien funktioniert anders als Berlin und ist uns auch sofort eingängig. Ja klar, funktioniert Wien anders als Berlin, aber diese kulturellen Eigenschaften sozusagen werden immer als Pro für die Städte sozusagen, um sich auch im Konkurrenzkampf, Marketing strategisch zu nutzen. Das ist bei den ländlichen Regionen noch nicht so deutlich sozusagen zu einem Standortfaktor. Wird aber auch da sieht man diese Marketing.
Ja, das ist ja genau, weil es ja auch Akteurinnen und Akteure gibt, die sich ganz bewusst für eine Umschreibung auch einsetzen. Ne? Und ich finde, wenn man aber von Umschreibung redet, hast du gerade ganz richtig gesagt, dass es eine Art von Zuschreibung gibt, obwohl man eben auch historisch sieht, immer ja, wird dieses Provinzielle, diese Herabwürdigung des Ländlichen gegenüber dem Städtischen, das ist eine Art kulturelles Dispositiv, mit dem haben wir es doch aber eigentlich per se zu tun. Also ich sehe es nirgends, ich weiß es noch nicht mal, ich war noch nie in Bayern, also nicht, sorry, aber noch nie so wirklich oft, dass ich sagen könnte, okay, da habe ich aber von außen das Gefühl, na, die haben da irgendwie andere Vorstellung, aber generell habe ich immer das Gefühl, naja, auf die im Land wird geguckt, aber eher aus so einem Art, höfischen runter auf die Dienstleistungsebene der Nahrungsproduzierenden. Und das ist aber eine Sache, eben auch dieses Verbleibens, dass dadurch eine Art von Minderwertigkeit drinsteckt. Und ich versuche gerade im Gespräch mit dir, merke ich das, dass ich ja immer noch stark von dieser Trennung herkomme. Diese Trennung wird ja auch, sagen wir mal, akademisch bewirtschaftet, nämlich zu sagen, ja, die ländlichen Räume, die urbanen Zentren, dann gibt es vielleicht noch die, es wird ja sozusagen auch parzelliert in, ja, was sind kleinen Innenstadtbelebungen in kleinen und Mittelstädten, die ja auch wieder ihre eigenen Problemlagen entwickeln. Was du gesagt hast, dass es ja eigentlich ein individuelles Gefühl der Minderwertigkeit ist, die Menschen in den ländlichen Räumen haben, ist das auflösbar oder eben auch da, wenn es geht bei dir, Management des sozialen Wandels, lässt sich das irgendwie auch mit einer Tendenz hin zu einem weniger geringen oder mit einem höheren Selbstgefühl, ohne nationalistisch zu also ohne AfD sozusagen, irgendwie leisten? Oder ist das anstrebsam?
Also wir produzieren das eben alle mit. Ne? Das ist schon ganz richtig, glaube ich, diese Feststellung. Und in der im akademischen Diskurs wird aber auf die Verschwimmung von Grenzen viel stärker hingewiesen, ne? Zwischenräume, eben auch durch Mobilitätsstrukturen und so weiter. Und trotzdem haben wir im Narrativ sozusagen, auch im Diskurs, im Gesellschaftlichen noch total stark diese Zuweisung. Ich werde auch jedes Mal gefragt, ich komme aus Görlitz, wenn ich über ländliche Räume rede, ja, Görlitz ist doch kein ländlicher Raum, ne? Sondern ist doch eine Stadt. Ich denke so, ja, aber eine Stadt im ländlichen Raum sozusagen. Und diese Stadt sozusagen muss diese Bedingungen des ländlichen Raums mitverarbeiten, beziehungsweise, so schön, wie du es gerade aus deiner Dresdner Perspektive gesagt hast, das Höfische sozusagen.
Ich war beim Preußischen im Kopf, aber es
ist okay. Ach so, ja, okay. Ich sehe immer sofort Dresden vor mir, weil ich natürlich auch dort in der Lausitz genau, und das ist als Soziologin interessant, zurückbeobachten konnte, wie man eigentlich in diese ländlichen Regionen kommt. Ja, und wie man auch mit Akteuren dort spricht und genau diese Minderwertigkeit mitproduziert. Und auch dieses, da kann ja nichts passieren und naja, habt ihr es jetzt auch endlich verstanden? Ihr seid ja eh immer 10 Jahre hinten an. Ich fand das ganz interessant mit dem, wo sind all die Frauen hin? Das war ja meine Fragestellung, mit der ich in den ländlichen Raum gegangen bin, weil diese Abwanderung, die geschlechtsspezifische Abwanderung so deutlich wurde und ich gleichzeitig erlebt habe, dass diese Herabstufung aber eben auch was ist, was bestimmte Protagonistengruppen natürlich nicht ertragen wollen und deswegen auch den ländlichen Raum verlassen.
Also die Frauen beispielsweise
genau,
bei dir.
Genau, ja. Genau. Und wenn du sagst, lässt sich das korrigieren, würde ich sagen, ja, natürlich, ich glaube immer daran, ich bin Soziologin, dass sich gesellschaftliche Lagen korrigieren lassen, vielleicht nicht immer zu unseren erwünschten Effekten, aber ich glaube, dass es immer Gestaltungsspielräume gibt, insbesondere wenn wir uns diese Produktionsdynamiken, in denen wir mit drin stecken, vergegenwärtigen und vielleicht auch sehen, welchen Anteil wir selber haben, weshalb ich den Studiengang Management sozialen Wandels im ländlichen Raum dort sehr gut lokalisiert finde, weil er eben gesellschaftliche Veränderungen aus einer anderen Position heraus thematisiert und eben nicht in Dresden sich den Umbau eines Kreativviertels anguckt, sondern den, was sind eigentlich schrumpfende Dörfer? Und ich mit Studierenden in die Landschaft gehe und frage, seht ihr das denn? Was ist denn mit sterbenden oder schrumpfenden Dörfern? Wie sieht denn das aus? Beschreibt das mal. Und diesen Zuweisungen und Stigmata sozusagen mal zu versuchen, die empirische Realität dagegen zu setzen und dann festzustellen, was lebt denn hier eigentlich und stimmt, was machen die denn hier? Und diesen Handlungsräumen ein bisschen näher heranzutreten.
Bevor wir dann auf die Arbeit mit den Studierenden kommen, würde ich aber trotzdem noch mal auf deine Arbeit zu der Rolle von Frauen, Rückkehrerinnen, verbleiben oder gehen in den ländlichen Räumen sprechen. Du hast das, ich nenne es jetzt mal das Projekt F wie Kraft mit aufgebaut. Kannst du mal kurz noch mal sagen, okay, was hat dich eigentlich dahin getrieben und zu welchen Erkenntnissen bist du in der Arbeit mit dem Thema Frauen, ländliche Räume gekommen?
Genau, also ich kam 2013, bin ich in Görlitz angekommen.
Mit so Koffern aus dem Zug? Ich stelle mir das so ein bisschen Emil und die Detektive mäßig vor.
Genau. Nee, wir sind tatsächlich im Auto gekommen und hinter Bautzen dachte ich mir, was, hier kommt noch was. Ja, also es war mir sowas von weit weg gefühlt, dass ich tatsächlich dieses hintere Eck tatsächlich auch so empfunden habe. Und dann kam man natürlich doch in dieser sehr wunderschönen Stadt Görlitz raus. Allerdings im März, trister Schnee, war noch überhaupt nicht so richtig attraktiv und hat auch eine Weile gedauert. Aber was mich da deutlich mehr beschäftigt hat, ich hatte selber gerade meine Promotion oder ich war noch dabei, die abzuschließen und dachte, was mache ich denn eigentlich dann als promovierte Soziologin in Görlitz? Mein Mann hat eine Stelle dort an der Hochschule bekommen und ich habe mich gefragt und war natürlich, weil ich mich schon vorher mit ländlichen Räumen und Regionen beschäftigt habe oder der ländlichen Gesellschaft, wie ich gerne sage, bin eben dieser Idee nochmal nachgegangen, dass der Verlust von Frauen extrem beklagt wird und der Abwanderung, insbesondere von qualifizierten, ausgebildeten Frauen, und habe mich gefragt, was ist das eigentlich für eine Lebensrealität in ländlichen Regionen für die Frauen, die sich entscheiden, dort zu bleiben. Und das teasert sozusagen schon an, was ich auch erlebt habe. Ich bin natürlich auf Frauen getroffen dort und war da nicht die Einzige, die da aufgeschlagen ist. und hatte das Gefühl, dass wir über diese Personengruppe relativ wenig wissen, aber eben ihre Abwesenheit dauernd beklagen, sodass ich dachte, im Umkehrschluss müsste man denen ja ständig einen roten Teppich ausrollen, wenn sie denn da bleiben.
Ja.
Dem war natürlich bei weitem nicht so, sondern die haben sehr prekäre Existenzen geführt, haben sich versucht, in einem doch deutlich männerdominierten Arbeits- und Kulturfeld irgendwie durchzuschlagen, ohne die angemessene Anerkennung zu bekommen für die Leistungen, die sie dort auch erbringen, geschweige denn, dass ihnen Angebote gemacht werden, um ihre berufliche oder auch soziale Inklusion voranzutreiben. Und das fand ich bemerkenswert und wir haben uns dann mit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Görlitz zusammengeschlossen, die das eben auch bewegt hat, beschäftigt hat und haben dazu eine Forschung angestellt.
Wer ist jetzt wir? Also ihr habt euch
mit... Genau, ich mit Ratsch Kollmorgen vom Travos-Institut der Hochschule Zittau-Görlitz und eben Ines Fabisch vom Landkreis Görlitz und haben in der Demografierichtlinie des Freistaates Sachsen eine Untersuchung im Landkreis Görlitz gemacht zu den Verbleibschancen von qualifizierten Frauen und haben das in der Lebenslaufperspektive gemacht. Wir haben die 16-jährigen 11- und 12-Klässlerinnen im gesamten Landkreis befragt.
Wow.
1200 Personen, genau.
Empirie-Check.
Auf jeden Fall. Aber mit dem Schulamt überhaupt und der Bildungsagentur so weit zu kommen, dass wir in die Schulen reingehen durften und befragen, und das war auf jeden Fall wenn ich das nochmal machen würde, würde ich es nicht tun. Aber Unwissenheit schützt ja sozusagen an der Stelle auch von solchen Herausforderungen, die man sich stellt. Und das war einerseits interessant, dann haben wir eine zweite Gruppe, die Studierenden am Standort Zittau und Görlitz befragt, also immer in dieser Lebenslauf die qualifizierten Gruppe im Auge gehabt. Was machen die eigentlich? Dass viele weggehen, wussten wir, aber wie entstehen eigentlich Bleibeentscheidungen? Das war unsere Fragestellung. Und haben dann qualitativ im berufstätigen Segment noch geforscht und Fokusgruppen geführt. Und unser Auftrag war aber mit diesen Erkenntnissen nicht nur Handlungsempfehlungen, wie es klassischerweise dann am Ende, ne, so zwei Seiten Handlungsempfehlungen steht von solchen Studien, sondern wir sollten auch Formate umsetzen. Also wir sollten konkret übersetzen, was aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Praxis folgen kann und Vorschläge produzieren. Und das war für mich zum ersten Mal die Ablösung von dem genuin wissenschaftlich-akademischen Forschen. Weil normalerweise hört man auf mit den Empfehlungen und ist nicht mehr involviert, sozusagen tatsächlich in Prototypen zu entwickeln und Vorschläge konkreter Art. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und da ist unter anderem diese Webseite und Plattform F wie Kraft, also diese physikalische Formel, entstanden, die einerseits eine Referenz zur Region sein soll, die eben eine Energieregion ist und sehr stark quasi dem Rationalitätsparadigmen unterworfen ist. Und wir wollten eben zeigen, dass das, was sogenannte weiche Standortentwicklung Frauen ja auch immer als emotionaler Faktor in der Region, auch in der Demokratietheorie, sind Frauen sozusagen so ein wichtiger Garant dafür, demokratische Verhältnisse hochzuhalten. Ja, die These habe ich nicht aufgestellt, aber eine Kollegin, ich kann dir was abgewinnen. Genau.
Aber man kann kurz, es ist jetzt gerade September 24. Mhm. Es wurde gerade vor zwei Wochen in Sachsen gewählt und es ist schon eindeutig so, dass die Tendenz hin zu autoritären Sachen, Themen, also sei es AfD, aber auch BSW, bei BSW ist es nochmal ein bisschen anders, ist bei Frauen deutlich geringer als bei Männern. Und ich habe jetzt einen Artikel in der Süddeutschen darüber gelesen, ist in den USA ähnlich.
Ja.
Also weil dort ist es ja nochmal viel bipolarer zu beobachten.
Ja.
Dass sich das aber historisch in Deutschland aber auch anders entwickelt hat. Dass zum Beispiel mit Beginn des Frauenwahlrechts und sowas vor allen Dingen Frauen eher CDU-nah oder konservativ gewählt haben, wohingegen die Männer eher bei SPD und sowas gewesen sind. Wahrscheinlich auch aus so einem Rollenverständnis, I don't know. Ne? Aber das wurde da so beschrieben, gibt es einen Süddeutschen Artikel dazu.
Genau. Und gleichzeitig aber, obwohl wir diese Wahlergebnisse haben, ist der Anteil der kommunalpolitischen Mandatsträgerinnen auch gestiegen. Mhm. Ja? Also das ist eben häufig das, was wir auch beobachten, dass wir so Phänomene haben, wo das eine wie das andere gleichzeitig sozusagen da ist. Ne? Und dafür auch immer wieder aufgeschlossen zu sein, glaube ich, ist das, was ich auch denke, wichtig ist, auch um nicht selber sozusagen auch als Sozialwissenschaftler die Polarisierung zu produzieren, die wir eigentlich erstmal verstehen und analysieren wollen, ob die so überhaupt besteht, wie sie uns auch tagtäglich, auch diskursiv ja auch entgegentritt. Genau, aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, genau. Also uns hat quasi interessiert und über diese Plattform Effikraft war das eben eine Möglichkeit zu zeigen, was Frauen eigentlich in ländlichen Regionen tun. Und wir haben uns zu der waghalsigen These entschlossen zu sagen, Frauen sind Regionalentwicklerinnen, sozusagen sie sind eben nicht nur für unsere Demokratie notwendig, sondern sie produzieren ganz konkret vor Ort auch durch ihre mannigfaltigen Tätigkeits- und Aktivitätsformen wichtige Funktionsräume im ländlichen Raum. Ne? Sie kompensieren eben zurückgebaute Infrastruktur, sie produzieren kleine Sammeltaxis, um Leute von A nach B zu fahren, da wo kein Bus mehr kommt. Und diese Aufmerksamkeit für die soziale Gemeinschaft auch vor Ort bringen eben viele Frauen mit und das scheint für uns auch ein Entwicklungsfaktor zu sein, der sich lohnt, immer mal wieder sozusagen anzugucken und vielleicht auch mit sowas wie Leaderregion, ne, so Planungsfragen zusammenzubringen und das haben wir in dem Projekt eben als auf der Vorschlagsebene versucht, sozusagen auch umzusetzen und dort Anregungen zu schaffen, wie man das verbessern kann.
Wie habt ihr das gemacht? Also, weil du gerade, ich finde das super, du hast gesagt, ins Prototyping kommen, das ist natürlich eine großartige Überleitung, aber das kommt von der Forschung. Das ist von der Forschung in die Gestaltung kommen. Ja. Wie habt ihr denn da geprototyped? Was sind denn da für Formate dann entstanden, die nicht nur eine Beschreibung waren, sondern eben auch eine Bespielung oder sowas?
Ich habe zum Beispiel Lorenz Kallenbach, einen Industriedesigner, dazu geholt, weil ich gemeint habe, ich fände es gut, wenn er mal das, was wir machen, versucht sozusagen in so eine Gestaltungssprache zu übersetzen. Ne? Während ich relativ intuitiv versucht habe, mit pluralen Akteuren, eben aus Wirtschaft, Kultur, Bildung, die auch an einen Tisch zu holen und zum Beispiel über so eine Frage wie das Verbleibs von Frauen zu sprechen, ist das bei denen überhaupt ein Handlungsproblem? Haben die das als Thema auf dem Schirm? Interessiert die das überhaupt? Was haben sie bislang gemacht, vor dem Hintergrund auch der Abwanderungserfahrung? Also das war zum einen wichtig, was ist das Lösungswissen der Leute? Ne? Mhm. Das war so ein wichtiger Zugang. Und gleichsam habe ich Orte, die ich in unserer Recherche entdeckt habe, eben wie zum Beispiel das Haus Schminke, wo Claudia Mundschick als Geschäftsführerin sehr aktiv war, um diesen Ort aus dem Tiefschlaf zu holen und was der genau diese unterschiedlichen Rationalitäten vereint. Einerseits sozusagen dieses anthroposophische Wissen über Natur und Landschaft und gleichzeitig dieses Industriewissen dieses Nudelfabrikanten Schminkes. Und das nicht nur als Gegensätze, die sich nicht verstehen, sondern in diesem Haus spielt es wunderbar zusammen und produziert eigentlich eine dritte und vierte und fünfte Ebene. Und das wieder anzuregen und zu sagen, wenn wir uns interdisziplinär zusammensetzen mit unseren unterschiedlichen Fachebenen, dann stören wir uns nicht nur, sondern dann können wir sozusagen den Raum eigentlich in seiner Multiperspektivität durchschreiten. Ich habe das nicht mit diesen Worten benannt, sondern habe eher die Leute eingeladen, das zu spüren und zu empfinden dann dort. Und die sind auch immer alle sehr bereichert rausgegangen, aber hatten das Gefühl, tja, was mache ich denn jetzt mit meinem Arbeitsalltag morgen damit? Ja? Also wir hatten zwar schöne sozusagen Prototypen-Momente, aber wir wussten noch nicht, was das für die konkrete Praxis bedeutet. Und das war dann die nächste Phase. Und da hat Lorenz dann, haben wir so ein Format entwickelt, das hieß Produzentinnen-Tour, weil wir gemerkt haben, wir müssen die Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Planung zu den Frauen auf ihren Höfen zum Beispiel führen, damit die sehen, was die da machen. Und denen ist auch erstmal allen immer die Kinnlade runtergefallen, weil sie dachten, krass, das ist ja eine Menge, was ihr hier den ganzen Tag wuppt. Und dann hat sie aber schnell die Spreu vom Weizen getrennt, sagt man das so, ja, ne? Wer dann eigentlich noch Lust hatte, sozusagen hin zu den Protagonisten zu gehen, weil normalerweise Verwaltung eben erwartet, dass die Leute zu ihr kommen. Ne? Und diese Perspektivwechsel, das war dann auch was, wir haben drei dieser Produzententouren gemacht und dann haben wir gemerkt, das greift nicht. Ne? Also da entsteht keine...
Es gibt keine aufsuchende Verwaltung.
Nee, gibt keine aufsuchende Verwaltung. Beziehungsweise sie dachten, sie machen das im Teil schon, wo sie dann auch Kaffee trinken auf irgendeinem Hof machen, aber sie setzen sich nicht mit den Lebensverhältnissen der Leute dabei auseinander, ne? Sondern sie wollen eigentlich sehen, sich kommen so ein bisschen als, ne, so wie der Geldgeber sozusagen zum Geldempfänger kommt und lässt sich eben einen Kaffee bedienen. Ich will das auch gar nicht diskreditieren, aber sie haben eben keine aufsuchende Frage dabei gehabt. Und wir haben versucht, ein bisschen diesen Frage-Move auszulösen und das ist mal mehr, mal weniger gut gelungen.
Super. Ich finde das total interessant. Und hast du das Gefühl, dass es eine Art von, gibt es eine Art Impact aus dem Projekt? Also jetzt haben wir einen Output, es ist ein Wissen entstanden, Outcome, die Leute haben sich vernetzt und irgendwie, aber gibt es eine, einen Long-Term-Entwicklung, wo du sagst, ah, das hat sich daraus entwickelt und das spüre ich regelmäßig?
Also ich spüre es auf jeden Fall bis heute, mich erreichen Anfragen, ob ich das nicht sozusagen skaliere für andere Regionen, das, was wir da gemacht haben. Weil das, was ich jetzt erzählt habe, das ist tatsächlich die unmittelbare lokale und Gemeindeebene gewesen. Und die zweite Ebene, die schon deutlich mehr Dynamik hatte, ist tatsächlich die Bundes- und die Landesebene bis zur europäischen Ebene gewesen, weil wir gemerkt haben, dass wir Aufmerksamkeiten im ganzen Bundesgebiet mit diesem Ansatz sozusagen erzeugt haben. Ich schreibe auch gerade so ein bisschen nach 10 Jahren Verbleibsstudie, was ist uns eigentlich gelungen, während wir den wissenschaftlichen Output quasi kaum bedient haben, haben wir den praktischen sehr systematisch und ja, ich kam nicht mehr raus sozusagen auch aus dieser Rolle, das immer wieder Anregungen zu schaffen. Und 2020 haben wir im Rahmen der Zukunftswerkstatt Lausitz, also wir hatten schon Strukturwandel, haben wir das Bündnis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten in der Lausitz mit initiiert. Also wir sind zu den Gleichstellungsbeauftragten, das war auch ein Befund, dass die sehr marginalisiert in ländlichen Regionen ist. Ne? Die kümmern sich um Problemgruppen von Frauen, aber eben nicht um Strukturgestaltung. Sie haben auch zunächst gar keine Lust gehabt, sich darum so richtig zu kümmern, weil die auch in den Landkreisen gegenseitig eher sich als Konkurrentinnen als Kooperationspartnerinnen wahrgenommen haben. Aber wir haben versucht, dieses Kooperationsmoment zu stiften und das hat ganz gut geklappt, hat ein Jahr gebraucht, aber dann haben sich tatsächlich 7 Kommunale aus der Stadt Cottbus, dem Landkreis Oberer Spreewald-Lausitz, Landkreis Görlitz, Landkreis Bautzen zusammengetan und haben dieses Bündnis initiiert, ein Positionspapier formuliert mit Unterstützung aus dem Land Brandenburg und Sachsen und waren letztes Jahr in Brüssel und haben das sozusagen im Rahmen der Dezernate Gleichstellung, Sozial- und Kohäsionspolitik, europäische Sozialpolitik vorgestellt. Und die haben sich alle die Finger geleckt nach solchen lokalen Akteuren, die eben erzählen, wirklich wie knallhart es in der Praxis ja auch teilweise läuft. Und Gleichstellung, so viel kann man sagen, insbesondere im kommunalen Bereich, hat keinen guten Stand. Also das will keiner. Ne? Das ist eine juristische Notwendigkeit, die man bedienen muss. Aber das ist kein Handlungsfeld, womit sich ein Bürgermeister schmückt. Dabei wäre es total offene Flanke, könnte man super nutzen, aber ist eben natürlich auch vor dem Hintergrund ein bisschen, naja, ich glaube auch manchmal, wir haben das verpasst sozusagen, daraus eigentlich auch ein Thema zu mobilisieren, an dem sich auch ländliche Regionen mit ihren sozusagen auch Interaktionsqualitäten, also das, was die Frauen zum Beispiel, die bleiben immer wieder sagen, es ist so schön. Es ist so schön, im ländlichen Region zu leben, ja. Diese Landschaft, die in diese Nähe sozusagen zum nächsten Badesee, die Kinder aufs Fahrrad zu schwingen und loszuradeln, das ist für sie so eine Lebensqualität und die ist so im Kontrast zu den, ja, eben schwierigen demokratischen und meinungspopulistischen Verhältnissen, auf die sie eben auch immer wieder treffen und gleichzeitig merken sie in ihrem Alltag, dass diese Ablehnung gar nicht notwendig wäre. Also man kann sehr wohl auch mit Menschen, die AfD wählen, Common Ground schaffen, ja, weil sie der Nachbar sind, weil sie die Datsche gegenüber haben, weil sie einem das Zeug aus dem, also irgendwie die Biotonne mit hinstellen oder was auch immer. Also es gibt so viele Anwendungsräume, an denen man zusammenkommen kann, wenn man es nicht allein über die politische Haltung sozusagen thematisiert, an denen sich Qualität für viele im ländlichen Raum bemisst. Sobald du aber auf diese politische Haltungsebene kommst, entsteht eben sehr häufig auch starke Differenz und Unverständnis und ja, also von allen Seiten im Übrigen, sodass quasi da das Miteinander auf einmal völlig unmöglich erscheint. Und diese Differenz zwischen dem Handlungswissen, ne, und dem Diskurswissen, finde ich, ist was, das wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, für mich immer wieder eine bemerkenswerte Spannung ist, die ich erlebe, wo ich aber auch nicht so richtig weiß, das können wir jetzt damit auflösen oder so, ne? Aber die begleitet mich immer wieder und setzt mich in Erstaunen und bringt mich auch selber als Sozialwissenschaftlerin immer mal wieder in so eine Situation, wo ich so denke, auch als Mensch, die da lebt, muss ich mich jetzt zu irgendwas positionieren? Gibt es jetzt einen Positionierungszwang oder überwiegt diese Handlungsqualität, die ich doch erlebe?
Super, cool, danke. Wir sind bei 42 Minuten. Super Ende für den ersten Teil. Wir gehen auf den zweiten Teil über. Und damit endet die erste Folge mit Julia Gabler. Und ich tease hier schon mal so ein bisschen die zweite Folge an. Ihr müsst eigentlich sich gleich anschließen. Und da geht es um Handlungswissen, Erfahrungswissen. Die Frage, wie erlangt man das? Und ist das denn dann konsistent oder dann doch eher diffus? Und welche Rolle hat unser aktives Mittun an der Stelle? Und reicht eigentlich akademisches Wissen aus, um überhaupt sozialen Wandel zu begreifen? Oder muss man nicht viel mehr hands-on in die Sache reingehen? All das in der zweiten Folge, nach dem Intro, Outro, und dann kommt wieder ein Intro. Also ihr kennt das. Bis denn.